Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schmiedings Blick am 26. Juni. Heute geht es um den Konflikt im Nahen Osten, den NATO-Gipfel und den deutschen Staatshaushalt. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth und Asset Management bei Berenberg. Holger, beginnen wir mit dem Top-Thema der letzten zwei Wochen, dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran, in den die USA am vergangenen Wochenende spektakulär eingegriffen haben, mit einem gezielten Schlag gegen drei iranische Nukleareinrichtungen. Zunächst einmal, glaubst du, dass der Waffenstillstand, den US-Präsident Trump Montagabend verkündet hat, halten wird?
Klaus, wahrscheinlich ja. Israel hat mit Hilfe der USA ja vermutlich das Hauptziel zumindest teilweise erreicht, also das Ziel, das iranische Atombombenprogramm um einige Zeit zurückzuwerfen. Ob es sich um Monate oder um Jahre handelt, ist offenbar derzeit unklar. Zudem haben Israel und die USA ja eine klare Warnung an den Iran gesandt, das Atombombenprogramm nicht weiterzuführen. Und der Iran ist wahrscheinlich militärisch so geschwächt, dass er wenig von einem weiteren Schlagabtausch gewinnen kann. Also drücken wir die Daumen. Die Chance ist ganz gut, dass der Waffenstillstand erst einmal hält.
Die Finanzmärkte haben auf den Konflikt bisher recht gelassen reagiert. Hat dich das überrascht?
Da müssen wir zwischen unmittelbar und etwas langfristig unterscheiden. Am Montagmorgen hat es mich doch tatsächlich etwas überrascht, dass die Märkte auf den Angriff der USA so gelassen reagiert haben. Es stand ja immerhin das Risiko im Raum, dass der Iran die Straße von Hormuz schließen könnte, also die Meerenge, durch die etwa 20% der nicht an Pipelines gebundenen Weltöl- und Weltgasausfuhren verschifft werden. Ich hielt das zwar für wenig wahrscheinlich, aus mehreren Gründen. Erstens, China hätte das nicht gefreut. Und auch andere Staaten, die bisher nicht auf der Seite der USA sind, hätte das hart getroffen für einige Zeit. Zweitens wäre so ein Versuch auch für Iran mit hohen Kosten verbunden gewesen. Iran exportiert ja auch über diese Meerenge von Hormuz. Und drittens hätte ein solcher iranischer Versuch wohl einen harten militärischen Gegenschlag der USA und Saudi-Arabiens provoziert. Und das hätte für die Mullahs sehr unangenehm werden können. Aber das Risiko stand Montagmorgen im Raum, dass die Märkte das gleich so gelassen beurteilt haben. Eine kleine, eher etwas positive Überraschung. Aber langfristig habe ich es ja für unwahrscheinlich gehalten, dass der Iran entweder es versuchen würde, die Straße von Hormuz zu schließen, das haben wir gerade schon diskutiert, oder dass der Iran, wenn er es dann versuchen würde, dazu sehr lange in der Lage gewesen wäre. Also meine Meinung bleibt weiterhin, geopolitisch sind das sehr wichtige Ereignisse. Aber für die Weltwirtschaft und die Weltfinanzmärkte ist das eigentlich eher letztlich ein Randthema, weil vermutlich die Energieausfuhr aus dem arabischen Raum doch nicht oder zumindest nicht für lange Zeit beeinträchtigt wird. Langfristig können wir noch dazu fügen, dass es für die Region und vermutlich für die Welt ja eigentlich recht gut ist, dass der Iran jetzt weniger Mittel hat, um seine früheren Programme zu verfolgen. Seine früheren Programme, die ja hießen, Teile des Nahen Ostens immer wieder zu destabilisieren. Und sein Programm hieß ja auch, Atombomben zu entwickeln. Dass der Iran da jetzt einen herben Rückschlag erlitten hat, das kann eigentlich nur gut sein.
Danke mal wieder für die klare Einordnung. Erwartest du wirtschaftliche Folgen, die sich auch bei uns bemerkbar machen könnten?
Kaum. Wir hatten einen kurzzeitigen Anstieg der Energiepreise auf den Weltmärkten für, knapp zwei Wochen. Im Juli und August kann es sein, dass deshalb bei uns die Inflationsrate leicht nach oben geht, vielleicht um 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte. Aber am Energiemarkt hat sich die Situation ja wieder entspannt. Ich denke, dass wir bei den Öl- und Gaspreisen an den Weltmärkten im Laufe des Sommers wieder dahin zurückkommen, wo wir im Mai waren.
Und was heißt dies nun für die Geopolitik? Haben Trump und Netanyahu die Karten im Nahen Osten, wie man so sagt, neu gemischt?
Vermutlich ja. Der Iran ist offenbar nachhaltig geschwächt. Das gilt auch für die meisten vom Iran bisher unterstützten Milizen in anderen Ländern. Der Ausblick für den Iran selbst ist natürlich unklar. Halten sich die Mullahs an der Macht? Wobei man genau genommen ja eigentlich sagen muss, die Mullahs sind mittlerweile ja mehr Aushängeschild für eine Art Militärdiktatur der Revolutionsgarden im Iran. Die haben sicherlich noch einige Möglichkeiten, die Repression im Inneren aufrechtzuerhalten. Aber die Bevölkerung ist vermutlich recht unglücklich. Ob es dort zu einem Aufstand kommt, zu einer großen Protestbewegung, jetzt nachdem die israelischen Bomben nicht mehr fallen. Ob es dazu kommt, unklar, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit ist insgesamt etwas gestiegen. Was das dann für den Iran bedeutet, falls es zu einem Machtwechsel käme, immer noch eine sehr, sehr unklare Sache. Was das für den Iran bedeuten würde, ist allerdings auch nicht sicher. Wir haben es ja in anderen Ländern in der Region erlebt, dass Aufstände gegen eine herrschende Diktatur nicht immer dazu führen, dass kurz danach der Friede einkehrt, sondern dass es oftmals längere Unruhen bis hin zum Bürgerkrieg gegeben hat. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür im Iran, aber für den Iran selbst ist der Ausblick unklar. Zudem, was die Region betrifft, die Milizen, die der Iran unterstützt hat, sind wahrscheinlich erheblich geschwächt. Sie können weniger für Unruhe sorgen, sie können weniger die Region destabilisieren. Aber das Problem zwischen Israel und Palästina ist ja ungelöst. Und ob Benjamin Netanyahu mit seinem brachialen Ansatz hier einer Lösung näher kommen kann, ist sehr ungewiss, um es vorsichtig auszudrücken. Im Sinne einer Regelung, die für Israel und die Palästinenser auf Dauer tragbar ist, danach sieht es leider nicht aus. Vermutlich wird uns das Problem der Region Israel, Palästina, Gaza noch längere Zeit beschäftigen.
In jedem Fall wird die Welt komplexer und deswegen lass uns einmal kurz auf die Wechselwirkung schauen. Siehst du auch mögliche Folgen für Russlands Krieg gegen die Ukraine?
Vermutlich ja. Zunächst hat Russland ja wohl einen doppelten Vorteil durch die Ereignisse im Iran. Die Energiepreise sind zwar nur kurzzeitig angestiegen und werden hoffentlich bald wieder auf das Niveau vom Mai zurückfallen. Aber der kurzzeitige Anstieg kann Putin einige Milliarden Dollar in seine Kriegskasse gespült haben. Vor allem aber ist hier von Bedeutung, dass jetzt US-Luftabwehrsysteme ja im Nahen Osten gebraucht werden und dass damit die USA weniger an die Ukraine liefern können und liefern werden. Und das ist für die Ukraine angesichts der russischen Drohnen- und Raketenangriffe wirklich ein Problem. Hier können wir nur hoffen, dass so viel wie möglich, so schnell wie möglich aus Deutschland kommt, aus anderen Ländern und dass Deutschland auch bereit ist, beispielsweise Lieferungen aus den USA an die Ukraine, wenn es sein muss, zu bezahlen. Langfristig müssen wir beobachten, ob diese klare Demonstration militärischer Stärke der USA, ob dieser klare Hinweis, Trump kann auch anders, er kann auch mal hart durchgreifen, ob dieser Hinweis auf Dauer vielleicht doch Putin beeindruckt und ihn etwas mehr dazu bringt, vielleicht doch irgendwann einen Waffenstillstand anzustreben, statt in der Ukraine immer nur weiter zu machen mit seinem brutalen Krieg.
Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag haben sich die Mitgliedstaaten gerade ein 5%-Ziel gegeben, so wie Trump Anfang des Jahres gefordert hatte. Genau genommen 3,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung und zusätzlich 1,5% für verteidigungsnahe Infrastruktur, Zivilschutz und ähnliche Aufgaben. Auch wenn Spanien sich ein Hintertürchen offen gehalten hat, kann Trump das als Erfolg für sich verbuchen, oder?
Klaus, eindeutig ja. Trump hat 5% gefordert, er bekommt jetzt 5%. Ob das dann wirklich 5% werden, werden wir sehen. Was da alles noch reingerechnet wird, damit es dann doch genau genommen für Verteidigung nicht 5% sind, beziehungsweise dass es dann doch nicht unbedingt diese 3,5% für Kernaufgaben der Verteidigung werden, all das werden wir sehen. Aber immerhin, Trump hat etwas gefordert, er hat es bekommen. Wobei wir ja sagen müssen, Europa hat wirklich gute Gründe, mehr für seine Verteidigung zu tun, auch ohne Trump. Und zwar viel mehr als bisher. Trump hat diesen Lernprozess wohl beschleunigt. Zum einen dadurch, dass er es gefordert hat und niemand möchte heute Trump gerne verärgern. Und zum zweiten dadurch, dass ja doch das Risiko im Raum steht, dass die USA im Fall des Falles möglicherweise NATO-Länder in Europa nicht unbedingt oder nicht unbedingt mit voller Kraft gegen Russland verteidigen würden. Also Trump spielt hier in mehrerlei Beziehung eine erhebliche Rolle und dieses 5%-Versprechen, das kann er sich tatsächlich als Erfolg zuschreiben.
Holger, wir hatten im Gastgespräch mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel vor einer Woche betont, dass es auch darauf ankommt, wie und wofür das Geld ausgegeben wird und nicht nur auf den Betrag selbst. Mehr gemeinsame Projekte der europäischen Mitgliedstaaten statt vieler unterschiedlicher Systeme wäre ein großer Vorteil. Und wer den Podcast nicht gehört hat, nochmal gerne nachhören, letzte Woche auf der Plattform Ihrer Wahl. Lass uns heute vor allem über das Geld sprechen. Werden die NATO-Mitgliedstaaten diese Ausgabenziele denn erreichen?
Grob gesagt, teils, teils. Ich denke, die Länder östlich und nördlich von Deutschland, also die Länder, die nahe an Russland sind, die haben es entweder bereits erreicht, Polen, oder werden es schnell erreichen, die baltischen Staaten. Deutschland plant es für 2029 und wird es wahrscheinlich schaffen. Wir haben uns ja den fiskalischen Spielraum dafür eingeräumt und die neue Regierung macht offenbar in diesem Punkt wirklich ernst und sie macht Tempo. Aber Länder südlich und westlich von Deutschland, die weiter von Russland entfernt sind, die fühlen sich nicht so stark bedroht und die haben zumeist, anders als Deutschland, kaum Spielraum im Staatshaushalt. In diesen Ländern erwarte ich einige Schritte, sicherlich auf 2%, aber wohl nicht auf die vollen 3,5%.
Für wie realistisch hältst du die Idee, höhere Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Staaten auch durch Gemeinschaftsschulden der Europäischen Union zu finanzieren?
Zunächst einmal grundsätzlich, die Verteidigung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Damit gibt es durchaus ein gutes Argument für eine gemeinsame Finanzierung, wenn man sich denn auf die Modalitäten, auf die Konditionen, die Bedingungen einigen kann. In engen Grenzen passiert es ja. Es gibt zinsgünstige Kredite der Europäischen Union und der Europäischen Investitionsbank für Verteidigung oder für verteidigungsnahe Projekte, vor allen Dingen, wenn sie länderübergreifend sind. Das sind jeweils kleine Schritte in diese Richtung. Zudem, es gibt ja ungenutzte Mittel aus dem großen Nach-Pandemie-Programm Next Generation EU genannt. Von diesen Mitteln, die insgesamt über 800 Milliarden Euro sind, ist ein erheblicher Teil, gut ein Drittel, noch nicht genutzt. Dafür kann wohl einiges jetzt künftig für Verteidigung eingesetzt werden. Aber, dass wir ein ganz neues, großes und dauerhaftes Programm bekommen, um durch Gemeinschaftsschulden, Eurobonds, dauerhaft gemeinsame Verteidigungsaufgaben zu finanzieren, das halte ich politisch für unwahrscheinlich. Der Widerstand aus Deutschland und den Niederlanden und ein paar anderen Ländern, so mehr im Norden und Osten der Europäischen Union, dagegen ist wahrscheinlich zu stark. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass Friedrich Merz nach der Bundestagswahl ja sofort eine sehr umstrittene Kehrtwende gemacht hat bei der Schuldenbremse. Eine wichtige und richtige Kehrtwende, die aber so nicht vorangekündigt hatte und durch die er einige seiner Wähler erst einmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Dass jetzt Deutschland eine zweite große fiskalische rote Linie überschreitet, nämlich den Widerstand gegen große Mengen von Eurobonds, das halte ich politisch in Deutschland für eher unwahrscheinlich.
Damit sind wir bei unserem dritten großen Thema, dem deutschen Staatshaushalt. Am Dienstag hat das Bundeskabinett den Entwurf für den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung verabschiedet und an den Bundestag weitergeleitet. Hat dich darin etwas überrascht und wenn ja, was?
Die Pläne sind ziemlich ehrgeizig, diese Pläne für Mehrausgaben. Überrascht hat mich dabei eigentlich nur ein Punkt. Die Verteidigungsausgaben sollen jetzt bereits in 4 Jahren, 2029, auf 3,5% der Wirtschaftsleistung angehoben werden. Das sind dann 2029 etwas über 160 Milliarden Euro für die Verteidigung. Im vergangenen Jahr hatten wir 2,1% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Deutschland 2031 anpeilen wird für diese 3,5% und nicht bereits 2029. Also da soll tatsächlich mehr Geld schneller ausgegeben werden, als ich es erwartet hatte, hier im Bereich Verteidigung.
Lass mich einmal kritisch nachfragen, Holger. Glaubst du, dass es überhaupt möglich ist, die Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur so schnell hochzufahren?
Klaus, gute Frage. Das dürfte schwierig werden. Es ist ja typischerweise so, dass am Ende eines Haushaltsjahres Investitionsmittel beim Bund nicht völlig abgerufen werden. Und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren oft sehen, und zwar mit erheblichen Beträgen. Aber immerhin, ich nehme an, dass es tatsächlich deutlich mehr wird als bisher. Dieses ambitionierte Ziel, das die Regierung sich gesetzt hat mit ihren Ausgabeplänen, das übt ja auch einen gewissen Druck aus auf die Regierung, auf die Verwaltung, Verfahren zu beschleunigen. Und das ist ja etwas, was wir brauchen in diesem Lande. Regulierung entschlacken, Verfahren beschleunigen. Und jeder Druck, der zusätzlich in diese Richtung geht, ist nur willkommen. Zudem, Unternehmen wissen jetzt ja, dass viele neue Aufträge auf sie zukommen. Sie können Kapazitäten aufbauen, damit sie in künftigen Jahren mehr liefern können, damit sie mehr Brücken reparieren können, mehr Eisenbahngleise wieder reparieren können, damit sie mehr Rüstungsgüter produzieren können. Unternehmen werden ihre Kapazitäten jetzt wohl aufbauen und das kann auf Dauer dabei helfen, vielleicht die Ausgabenziele nicht ganz, aber doch zu einem erheblichen Teil zu erreichen.
Holger, wir haben in vielen, vielen Folgen immer wieder über die Wachstumsschwäche von Deutschland gesprochen. Deswegen schlüssigerweise die Frage, Was bedeutet dieser Haushalt für das Wachstum? Wann kommt das Geld in der Wirtschaft an?
Wir sehen ja bereits jetzt, dass Deutschland mehr für die Verteidigung ausgibt. Das ist ja eine Folge dieses 100 Milliarden Sondervermögens, das gleich nach dem russischen Großüberfall auf die Ukraine im Februar 2022 verabschiedet wurde. Also im Bereich Verteidigung läuft ja bereits das Hochfahren der Ausgaben. Das werden wir auch in diesem Jahr sehen. Das kommt bei den Unternehmen bereits an. Bei der Infrastruktur wird es wahrscheinlich erst im kommenden Jahr so sein, dass wir große Effekte der zusätzlichen Ausgaben sehen. Aber immerhin, auf Gemeindeebene, da kann es relativ schnell gehen. Da weiß man ja eher, wo die Schultoilette kaputt ist und wer das möglicherweise reparieren kann. Ich denke, dass bei den Ausgaben der Gemeinde sich bereits in diesem Jahr durchaus was bewegen kann. Außerdem, was die Effekte auf die Wirtschaft betrifft, wie schon gesagt, Unternehmen können sich jetzt darauf vorbereiten, dass mehr Aufträge kommen. Sie werden wahrscheinlich bereits jetzt ihre Kapazitäten aufbauen. Das könnte bereits sich in der Wirtschaftsleistung Ende des Jahres niederschlagen. Und zudem, unter anderem aufgrund des deutschen Fiskalprogramms, bessert sich ja die Stimmung im Lande. Wir haben es diese Woche wieder gesehen. Der IFO-Geschäftsklima-Index ist zum 6. Mal in Folge gestiegen. Gerade die Erwartungen der Unternehmen haben sich aufgehellt. Und diese bessere Stimmung dürfte auch dazu führen, dass in der Privatwirtschaft etwas mehr Geld ausgegeben wird. Vielleicht noch nicht unbedingt im dritten, aber vielleicht doch im vierten Quartal des Jahres.
Dann sind wir schon bei meiner letzten Frage für heute. Fehlt deiner Meinung nach etwas Wichtiges im Haushaltsentwurf?
Klaus, ja. Ich denke, Deutschland könnte noch mehr für die Ukraine tun. Die Ukraine verteidigt ja auch unsere Freiheit und in dem Sinne unsere Sicherheit und letztlich auch unseren Wohlstand. Je mehr wir der Ukraine helfen, dass sie Putin stoppen kann, desto besser für uns. Wir sparen uns in gewissem Sinne ja auch künftige Verteidigungsausgaben, wenn wir Putin jetzt in der Ukraine in die Schranken weisen. Deutschland tut viel für die Ukraine schon. Im Haushaltsentwurf ist vorgesehen, dass die deutschen Militärhilfen für die Ukraine bei etwa 8,5 Milliarden Euro pro Jahr bleiben, bis einschließlich 2029. Das ist ganz gut. Aber ich denke, hier könnten wir noch mehr tun. Ich habe ja vorgeschlagen, mehrfach in den letzten Wochen, dass Deutschland unmittelbar zusätzlich 20 Milliarden Euro für die ukrainische Rüstungsindustrie bereitstellen sollte. Und zwar sofort. Warum? Die ukrainische Rüstungsindustrie ist leistungsfähig. Sie weiß, welche Waffen gebraucht werden, um sich gegen Russland zu wehren. Sie ist flexibel. Aber der ukrainischen Regierung fehlt das Geld, die eigene Rüstungsindustrie auszulasten. Hier könnten zusätzliche Milliarden aus Deutschland einen erheblichen Unterschied machen, damit die Ukraine sich besser wehren kann. Meines Erachtens wäre noch mehr Geld für die ukrainische Rüstungsindustrie die beste Investition, die Deutschland machen könnte. In der Ukraine kann die Rüstungsproduktion schnell hochgefahren werden. Bei uns in Deutschland, in Europa und auch in den USA dauert es ja wesentlich länger. Und die Ukraine braucht das zusätzliche Geld. Sie braucht die zusätzlichen Waffen dringend. Also hier hätte ich mir mehr Mut erhofft von Berlin, von Kanzler Merz. Wobei ich sagen muss, dass in vielen anderen Bereichen die Regierung immerhin mindestens das tut, was sie im Koalitionsvertrag angekündigt hat. Und das ist natürlich insgesamt nicht schlecht.
Vielen lieben Dank, Holger. Damit kommen wir zum Ende und zum Ausblick auf die kommende Woche. Dann sprechen wir schwerpunktmäßig über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.